Gartenradio, mitten im Grünen.
Und da geht es diesmal um Frau Blasel und ihre bösen Blumen. Claudia Blasel ist eine österreichische Krimi-Autorin. Sie gärtnert und mordet im beschaulichen Burgenland. Ein paar Krimis und ein Sachbuch über 111 tödliche Pflanzen hat sie schon geschrieben. Und in ihrem Garten, da wächst, womit sie ihre Figuren ins Jenseits befördert. Böse Blumen eben. Fingerhut, Christrosen, Stechapfel, Alpenfeilchen. Die Motive sind Eifersucht, Rache oder Hass. So wie bei Sieglinde und Wanda. Zwei alte Damen, die sich ein Apartment im Seniorenstift teilen und in Sachen Botanik einfach nicht zueinander passen.
Wanda zupfte mit ihren fetten Wurstfingern achtlos eine Blüte von der herrlichen Orchidee, die auf dem kleinen Couchtisch neben dem Fauteuil stand. Sieglinde erstarrte. Wie konnte dieses Miststück es wagen, sich an einer Cymbidium aloifolium zu vergreifen, als wäre dieses filigrane Schmuckstück ein banaler Salatkopf? Wo doch jeder Blumenfreund wusste, wie ungemein aufwendig die Pflege einer Kahnorchidee war.
Wie raffiniert bis heute auch in Wirklichkeit mit Pflanzen gemordet wird, welche Pflanzen das Zeug zum Massenmörder haben und wie sie selber zur literarischen Giftmischerin wurde, das erzählt Claudia Blasel inmitten ihrer mörderischen Gewächse. Die Frau hat Humor, auch modisch. Als sie den Kopf durch das braune Holztor steckt, reckt sich auf ihrem schwarzen T-Shirt eine grüne, fleischfressende Pflanze, eine Art Tyrannophlores Rex, und sperrt das riesige Maul auf, in dem Rot der Rachen lodert. Passt prima zu ihrem rötlichen Haar, das sie zu einer Art Pferdeschwanz zusammengebunden hat. Wir gehen in den Innenhof des ehemaligen Bauerngehöfts. Links ein mit Efeu überwuchertes Wohnhaus, geradeaus die Werkstatt ihres Lebensgefährten, einem Kunsttischler, in der Mitte Wiese, Hochbeete, Tisch, Stühle, Sträucher. An einem Ast baumelt leise ein erhängter Gartenzwerg. Ein weiterer liegt auf dem Bauch im Gras. Ein Messer steckt in seinem Rücken. Aber sonst nichts Verdächtiges zu entdecken. Keine mörderischen Gewächse hinter meterhohem Zaun.
Wo ist denn hier Ihr Giftgarten?
Die Pflanzen sind also alle strategisch sehr verteilt bei mir. Sagen wir, im Grunde sollen sie nicht so einfach zugänglich sein. Vor allem nicht im vorderen Bereich, wo dann oft Kunden spazieren gehen. Ausnahme ist die Rosmarinheide, die keiner erkennt.
Die steht jetzt in einem silbernen Topf. Die sieht aus wie ein ganz normaler Rosmarin.
Ja.
Und was an der giftig?
Rosmarinheide ist giftig, also die kann rauschartige Zustände erzeugen, ist allerdings ein Sumpfgewächs, deswegen habe ich sie jetzt zum vierten Mal umgetopft, in der Hoffnung, dass er sich halt irgendwo einmal wohlfühlt. Es haben sie in den 80er Jahren sogar zwei Österreicher vergiftet, also die macht dann so kleine rosarote Blüten, die haben Heidehonig gegessen und sind dann im Krankenhaus gelandet. Es hat aber eben auch so eine leicht berauschende Wirkung.
Was haben wir hier noch?
Efeu finde ich recht lustig. Efeu soll man nicht im Haus haben, bringt Unglück.
Also die ganze Wand ist, zwei Drittel überwachsen mit Efeu bis unter den Giebel.
Efeu hat man auch geraucht. Früher hat es offenbar nur so zwei, drei, sagen wir, Bedürfnisse gegeben für Heil- oder Giftpflanzen. Das war Schlangenbisse, das waren Eingeweidewürmer, das waren Schmerzmittel, also berauschend rauchen, Narkose. Ja, und der Efeu eben, den haben wir zu Abtreibungszwecken, das war das letzte Thema. Also die Hildegard von Bingen hat sehr davon gewarnt, dass man den Efeu-Sud nicht trinken soll. Tötet die Leibesfrucht, ist aber nicht wirklich gesundheitsfördernd, auch nicht für die Mutter. Lustig ist, Stephen King schreibt in seinen Memoiren, er hat sich als Kind mit Efeublättern im Wald den Hintern ausgewischt. Da bekommt man scharlachartige Ausschläge. Wenn man berührungssensibel ist, soll man nicht mit den bloßen Händen den Efeu runterreißen.
Und das hat er öfter gemacht oder nur einmal aus Versehen?
Das hat er einmal aus Versehen gemacht, aus einer Not heraus, ich glaube so ein 7-8-jähriger Bub. Und dann hätte er wirklich scharlachartigen Ausschlag bekommen und hat 14 Tage nicht Schule gehen können. Ich bin jetzt nicht so sensibel, muss gestehen, ich reiße das alles mit der Hand runter, wenn er dann Überhand nimmt beim Wuchern. Das ist der Seidel.
Oh, der ist ja ganz schön groß.
Eben, das ist ein riesiger Seidelbast im kompletten Schatten. Der Arme hat nie Sonne. Seidelbast finde ich auch spannend. Die Beeren sind noch nicht reif. Die sind zwar tödlich, aber derart brennend scharf. Da habe ich einmal dran nur geleckt. Sie sind wirklich brennend scharf. Das hat man Kindern früher mit Milch eingegeben. Die sind dann leider verstorben, auch gegen die Würmer. Man hat immer gesagt, ist dein Lehnsherr dir verhasst, gib ihm einfach Seidelbast. Hat man aber sicher verarbeitet. Also wahrscheinlich hat man dann die Wurzel genommen, Es erzeugt da Wunden auf der Haut, bei mir nicht. Ich muss gestehen, wenn er blüht, sie blühen ja so herrlich, schon im Jänner, Februar. Ich reiße den also ab, inklusive Flüssigkeit. Ich gebe ihn in die Vase und ich habe jetzt noch keinen Ausschlag bekommen. Den finde ich, der hat was da. Man könnte zum Beispiel Hunde umbringen, indem man an der Seidelbaststöckchen wirft. Oder man könnte Grillspieße machen mit Seidelbastholz. Das kann tödlich sein. Und der ist so unauffällig. Man geht fünfmal vorbei, bis dann einfällt, ach ja, der Seidelbast.
Ach ja, der Seidelbast. Wir lassen ihn in seinem Schatten weiterwachsen und gehen durch einen offenen Schuppen in den Garten hinter dem Haus. Idylle pur. Rosen, eine Streuobstwiese, ein weiter Blick über Hügel und Wälder. Aus einem Hochbeet neben einer Christrose grinst freundlich ein Totenkopf und winkt mit skelettierten Unterarmen.
Ja, ja, das ist sozusagen ein Erdgeist, sagen wir so, ein skelettierter. Den setze ich öfter wo rein, einfach zur Abschreckung. Also wenn Besuch da ist, wenn kleine Kinder da sind, dass man wirklich erkennt, Achtung, das ist giftig, nicht hingreifen. Also wenn man zu einem Mann sagt, greift das bitte nicht an, wird der Mann hingreifen, irgendein Blatt zwischen den Fingern zerreiben und fragen, warum. Frauen sind da vorsichtiger. Also die erkundigen sie zuerst, warum, und überlegen dann, ob sie es jetzt riskieren. Da fängt der Eisenhut an.
Stahlblau. Traumhaft schön.
Ja, also Eisenhut ist neben Schierlinge die einzige Pflanze, die durch die Haut aufgenommen wird. Also nicht nur, aber das Gift geht ihm auch durch die Haut. Also ich habe eine liebe Freundin, die hat am Eisenhut gepflückt beim Wandern, so einen Buschen, hat ihn heimgetragen. Und wie sie am Parkplatz war, haben schon die Rettung rufen müssen. Das haben sie die Frauen früher zunutze gemacht. Die haben bei den Männern die Bettwäsche geschwemmt in Eisenhutblättern. Und der ist dann über Wochen einfach verfallen und irgendwann an Auszehrung, Organversagen gestorben. Er kann aber auch in 20 Minuten töten, also wenn man die Wurzel zu sich nimmt.
Sie haben ja ein Buch geschrieben, 111 ja. Tödliche Pflanzen. Da ist der Eisenhut beschrieben. Und da schreiben Sie, dass der im antiken Rom schon sowas für Auftragskiller war.
Also das war sozusagen das pflanzliche Arsen, der war so beliebt, dass Trajan zum Beispiel hat den Anbau von Eisenhut und den Handel verboten. Es ist Papst Hadrian, also die sind alle dem Eisenhut erlegen. Mohammed wollte man mit Eisenhut umbringen im Hammelbraten. Der hat es aber geschmeckt, das ist recht bitter. Und wie gesagt, das ist der Klassiker, also in der Giftmischerei. Es reichen 0,5 bis 2 Gramm Wurzelextrakt und man steht nie wieder auf, ist aber sehr, sehr schmerzhaft. Und es war sicher das Mordmittel Nummer 1, noch vor dem Schierling, vor der Eibe.
Und bei den Römern, da stand ja schon die Todesstrafe drauf, dieses Pulver zu haben. Ne?
Witwenstaub hat man dazu gesagt, eben weil das hat man auch auf die Handschuhe, in die Handschuhe geben können. Hat natürlich keine Spuren hinterlassen. Das arme Opfer ist unter grässlichen Schmerzen verstorben. Ich meine, umso spannender ist es, ich finde ihn ja wunderschön, dass zum Beispiel früher Mediziner oder seinerzeit im Mittelalter haben den zum Beispiel empfohlen gegen Tollkirschenvergiftung, gegen Eingeweidewürmer. Der Albertus Magnus hat gemeint, er würde gegen die Pest helfen. Er hat gegen die Pest sicher geholfen, weil dann ist man verstorben und litt auch nicht mehr unter der Pest. Und der letzte Mordfall ist 2009 in Deutschland. Hat eine Frau, eine Verlassene, ihren Ex-Mann und dessen Freundin damit umgebracht. Die Freundin hat überlebt nach dem Koma, der Mann ist verstorben. Also die hat ins Kaffeepulver geraspelt, die Wurzel.
Da war eine Hummel eben dran, die fliegt da wunderbar rein, denen macht das nichts.
Denen macht das überhaupt nichts. Ist natürlich, wie gesagt, wenn man sehr viel hätte, riskant, weil es gibt Gifte. Ich meine, es gibt sehr viel Gifte, zum Beispiel im getrockneten Zustand sind schon harmlos. Hahnenfuß verliert durch Trocknung sehr viel von der Giftwirkung. Eisenhut muss man schon kochen und trocknen, weil zum Beispiel in China macht man damit Badezusätze gegen Gelenkschmerzen. Wenn man die aber nicht wirklich stark entgiftet, passiert natürlich noch mehr damit dann. Generell ist es so, dass aber für Pflanzen wird das Gift übertragen. Zum Beispiel bei diesem unauffälligen, das ist ein Rhododendron dort hinten. Es sterben wahnsinnig viele Menschen, also jährlich an die 20, 30 am berühmten pontischen Honig. Das ist, weil die Bienen die Rhododendronblüten natürlich absammeln. Das Gift wird übertragen. Also das ist dann im Honig drinnen. Eisenhut ist ähnlich, nur muss man sagen, Eisenhut natürlich hat man nicht so viel. Es ist auch bei der Tollkirsche so, das finde ich spannend, da haben sie in Österreich 3 Menschen sind im Krankenhaus gelandet. Es ist eine Mordermittlung aufgemacht worden, die hatten eine Tollkirschenvergiftung. Es hat sich dann am Ende herausgestellt, es gab keinen Täter. Die haben Wachteln gegessen, so einer Familienfeier, und die Wachteln haben vorher die Tollkirschen gegessen. Das heißt, das Gift wird sehr wohl übertragen in vielen Fällen.
Ich gucke da gerade auf den Schreibtisch, der steht bei Ihnen mitten im Garten. Sitzen Sie dann manchmal dran und schreiben?
Ja, ich sitze oft im Garten und schreibe, ja. Das ist ein altes Möbelstück. Wir haben ohne das genug alte Möbelstücke, aber es ist schön, wenn man so die Aussicht dann hat, den Bienen zuschaut.
Und sich überlegt, wie man andere um die Ecke bringen kann, mit Hilfe von Colchicin, Mezzerin, Atropin oder Cyclamin. So wie Sieglinde, die Killerseniorin, die in der Bibliothek nach dem geeigneten Gift für Wanda, ihre verhasste Wohnungsgenossin, sucht.
Es war schon Nachmittag, als sie zum Alpenveilchen zurückblätterte. Davon besaß sie bereits eine beträchtliche Sammlung. Bekannt auch als Schweinebrot, Erdschwamm oder Giftapfel, wurden diese dekorativen Primelgewächse seit der Antike als Abwehrzauber, Liebestrank oder Abortivum eingesetzt. Heilsam waren die Zyklamen dennoch nicht. Bereits 8 bis 10 Gramm der Knolle genügten für einen ebenso raschen wie unauffälligen Tod.
Dabei gehört das Alpenveilchen nicht einmal auf die Liste der üblichen Verdächtigen. Ganz anders als die Pflanze, die es nach ganz oben auf die Täterkartei geschafft hat.
Lustig finde ich, dass mit dem Fingerhut so viel gemordet wird in der Literatur.
Der braucht eigentlich immer ein Alibi, weil der steht immer ganz oben auf der Liste. Ne?
Fingerhut ist die Nummer 1. In Wahrheit muss man wissen, wie man zubereitet. Es ist so, wenn sie jetzt hingehen und Blätter essen oder jetzt da eine Blüte naschen, werden sie wahrscheinlich ganz starkes Erbrechen haben und die Gifte wieder im wahrsten Sinn des Wortes von sich geben. Das heißt, man sollte eine Essenz draus machen, Tropfen, man sollte sie verkochen, ein Smoothie. Das war ein Grund, warum ich angefangen habe, mich mit so Pflanzen beschäftigen. Die Morde sind fast immer falsch im Film und im Buch. Also bis auf Eisenhut, der in 20 Minuten wirken kann, oder Apfelkerne oder Pfirsichkerne. Es gibt keine Pflanze, wie man immer im Film sieht. Die Leute sitzen am Tisch, dann steht der Erbonkel auf, greift sich an den Hals, röchelt fürchterlich und fällt tot zu Boden. Das 10 Minuten später, nachdem er gegessen hat. Das gibt's nicht. Wie gesagt, der schnellste ist der Eisenhut mit 20 Minuten. Aber Höllenschmerzen, also da wird man die ganze Tischgesellschaft mit runterreißen, samt Tischgeschirr. Fingerhut wirkt viel später. Wird auch nicht wahnsinnig gut vom Darm aufgenommen. Das heißt, eben empfohlen sind eher Tropfen, digitales Präparate. Und man wird ihn vorher erbrechen. Also er ist schon tödlich, aber er sollte im Magen bleiben.
Ja, das liest man auch in Ihren Krimis. Das dauert manchmal Wochen.
Tage
man
macht, Woche,
braucht Geduld als Giftmischer oder Giftmischerin. Ja. Oft sind es ja Frauen.
Ja, die Frauen haben halt das feinere Händchen für die Natur. Es war generell immer schon so, Giftmischerinnen waren Frauen. Es ist wahrscheinlich historisch bedingt. Wenn man sich das vorstellt, bis vor 150 Jahren hat es ja keine Medikamente gegeben, keine synthetischen. Das war alles Pflanzenbasis. Ja, es hat die Klostermedizin gegeben, die ärztliche Medizin und die Volksmedizin. Und die Kräuterweiber waren meistens besser informiert als die Ärzte, obwohl sie studiert hatten. Und das ist mit ein Grund, glaube ich, auch für die Hexenverfolgung.
Sie haben eben schon mal angefangen zu erzählen, dass Sie eigentlich selber Morde mit Giftpflanzen angefangen haben zu schreiben, weil das immer alles nicht stimmte.
Ja, es gibt immer wieder Mordfälle im Fernsehen, im Kino mit Pflanzen und eben meistens stimmt es nicht. Also zum Beispiel der Klassiker, das Maiglöckchen. Also kaum kommt die Bärlauchzeit, schreien alle Maiglöckchenvergiftung. Am Maiglöckchen stirbt man nicht. Also man muss ganz, ganz viele Blätter, wirklich viele Blätter pürieren. Wirklich giftig bei Maiglöckchen sind die roten Beeren, aber bis die einmal kommen, ist ja die Bärlauchzeit schon weg. Aber wie gesagt, Klassiker sind immer Fingerhut und Maiglöckchen. Und da muss man schon viel Glück haben, viel Expertise, sonst wird es eher nicht funktionieren.
Interessanterweise erwähnen Sie ja oft Harry Potter und schreiben immer, da stimmt's.
Ja, also ich glaube, dass sie die Rowling wirklich gut auskennt mit Pflanzen. Also sie hat zum Beispiel diesen Schneerosensirup oder die Glycinie. Sie hat die wirklich, also was sie beschreibt, vom Auszug, von der Wirkung, ist das immer absolut korrekt.
Also Sie haben eben schon gesagt, es gibt immer noch mal so vereinzelte Morde. Aber Konjunktur hat das nicht mehr so mit Pflanzenmorden, oder?
Es ist schwierig zu sagen. Also ich habe mit Ärzten vielen gesprochen. Die haben gemeint, die gute Nachricht ist, man kann mit Gaschromatographie und Massenspektrometer kann man jedes Gift aufspüren. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, die wenigsten Leute werden ja obduziert. Das heißt, wenn der 80-jährige Erbonkel einen Schwindelanfall bekommt und die Kellerstiege hinunterstürzt und sich das Genick bricht, ja, dann ist er gestorben. Ich meine, im Endeffekt sterben ja alle an Herz- und Kreislaufversagen. Man müsste halt, wie gesagt, das ist eine Tollkirsche. Tollkirsche soll man nicht nehmen, weil da hat man wahnsinnig aufgerissene Augen. Das ist ja von früher bekannt. Blaue Lippen, das wird dem Hausarzt, glaube ich, auch auffallen. Andere Kräuter eben fallen nicht so auf. Und die letzte Giftmörderin ist heuer erst verurteilt worden in der Nähe von Hannover.
Und wie hat die umgebracht?
Die hat die Samenkapsel vom Cerberusbaum genommen. Kennt kein Mensch, weil Cerberusbäume wachsen nicht bei uns. Die Samenkapsel gibt es aber zu kaufen. Ich habe das kontrolliert, das stimmt, die könnte problemlos bei Amazon bestellen, als Weihnachtsdekoration. Also die sind oft an diesen Adventgestecken oben, heißen Mintolla, sind 1000%ig tödlich. Und sie hat sie ihrem Mann ins Chili con Carne gemischt. Sie war Floristin, sie hat das gewusst. Der Mann ist wie durch ein Wunder, hat er überlebt, weil er ihren Computer kontrolliert hat. Er hat geglaubt, sie betrügt ihn und hat dort gefunden, dass sie immer gegoogelt hat über Cerberusbaum, Symptome, Gift. Also hätte sie den Verlauf gelöscht, wäre er gestorben, sie wäre freigekommen. So sitzt sie jetzt, also wegen versuchten Mord.
Also er wusste, dass er langsam vergiftet wird oder wie?
Er, sobald es ihm schlecht gegangen ist, hat er im Spital selbst die Diagnose gegeben, Cerberusnuss. Also die Ärzte waren erstaunt und verwundert, haben ihn aber, nachdem sie irgendwie mit der Symptomatik eh nicht klargekommen sind, sie haben dann wirklich daraufhin untersucht und es hat gestimmt, weil er das eben im Computerverlauf gelesen hat.
Es gab ja bis vor 100 Jahren in Frankreich noch so einen richtigen Giftmordgerichtshof.
Genau, es gab die Giftgerichtsbarkeit, weil so wahnsinnig viel passiert ist. Also Massenmörderinnen, die Alexandrine Becker, ich meine, die hat Fingerhut genommen, wusste aber, wie es funktioniert. Viele mit Mohn, Arsen war natürlich damals schon ein Thema. Also mit Arsen hat man zwar keine Pflanze, aber auch gut vergiftet. Es hat ja keine Mittel gegeben sonst. Also,
ja, und schon mal gar keine Forensiker und Pathologen. Man konnte es ja nicht so richtig nachweisen, nein, meistens.
Man hat es üblicherweise ja nicht nachweisen können, außer eben bei diesen wenigen Pflanzen, wie zum Beispiel Tollkirsche, die also für aufgerissene Pupillen sorgt. Bei Herbstzeitlosen hat man Haarausfall. Wenn natürlich der Mann schon eine Glatze hatte, ist das kein Thema. Also dann, so Sachen muss man berücksichtigen. Aber wie gesagt, es gibt dann eben zum Beispiel Eisenhut über die Haut. Mehr wird man nicht drauf kommen. Oder, was ich persönlich ja absolut skurril finde, das ist ein Zeichen der Neuzeit, dass ja sehr viele Menschen schon im Krankenhaus landen mit gesunden Dingen. Also zum Beispiel, weil sie sich ein Smoothie aus 500 Gramm Sauerampfer machen. Das ist natürlich viel zu viel. Das heißt, Oxalsäure, schlecht für die Nieren, Organversagen, Bohnen. Meine, Bohnen sind schwere Vergiftungen, die können das Blut zersetzen, man kann gelähmt werden von unten aufwärts. Und heute im Zuge der veganen Kost, die Ärzte sagen schon, dass wahnsinnig viel passiert. Kross angebratene Bohnen, eben viel zu viel oxalsäurehaltige Sachen, rohe Sachen, die man einfach nicht roh essen sollte, Rhabarber zum Beispiel. Ich finde es spannend, dass das auch kulturell sehr unterschiedlich ist. Also ich habe jedes Buch, wo Gift und Pflanze steht, kaufe ich mir. Egal von wem, egal wann. Also Amis sind völlig übervorsichtig, sind aber die, wo am meisten passiert. Also ich glaube an die 2000 Vergiftungen mit Schierling eben, an die 5000 mit der Kermesbeere. Engländer wiederum, ich finde Engländer sind ja noch besser, schwarzhumorig als wir. Ich habe englische Pflanzenbücher, da steht dann bei den tödlichsten Dingen dabei, it may harm your health. Was aber wirklich in England ist, dass Leute Narzissen essen. Das finde ich wiederum auch spannend.
Die ja auch sehr giftig sind.
Don't eat the daffodil steht ja so oft an englischen Gärten. Ich habe mich mal gefragt, welcher Mensch isst Narzissen? Es gibt tatsächlich Fälle, also es gibt Apothekerlexika, die sind ziemlich gut, was das jetzt betrifft. Also die Aufschlüsselung von Giften, der Nachweis von Morden. Also es ist einfach ein ganz tolles Archiv. Und da wird von einigen Frauen berichtet, die tatsächlich Narzissenzwiebeln oder auch die Blüten gegessen haben, einen Strauß. Fragt man sie natürlich schon, warum?
Während uns tatsächlich eine schwarze Katze über den Weg läuft, gehen wir weiter durch den Garten zu einer Pflanze, über die Claudia Blasel geschrieben hat, Ihr Sündenregister sei so lang, dass sie wohl ewiglich in der Hölle schmoren müsste, gäbe es ein jüngstes Gericht für gemeine Gewächse. Dabei sieht der Stechapfel in ihrem Beet ganz harmlos aus. Eine kniehohe Staude mit einer ca. 10 cm langen violetten Knospe, die kurz vor dem Aufblühen ist.
Der macht Blüten, das können Sie sich nicht vorstellen. Also ich habe leider nur im vom Vorjahr Foto, die werden so groß, violett-weiß, haben einen Duft, dass ich den oben rieche beim Arbeiten. Das ist die indische Variante, der Durametel. Die hiesige Variante, das weiß, eher unauffällig, ist glaube ich eher Nachtblüher, das ist ein Tagblüher. Und natürlich mein absoluter Favorit. Also die ist von einer unglaublichen Schönheit. Sie ist tödlich, sie ist im 16. Jahrhundert erst zu uns gekommen.
Und was ist an ihr tödlich?
Alles. Also Samen, Blätter, Wurzel, Stängel. Natürlich in einer gewissen, die Samen am meisten, die Samen sind berauschend. Die hat man früher für alles verwendet, das waren die K.O.-Tropfen. Also die Hurenwirte, die haben gut gewusst, wie sie den Stechapfel einsetzen. Die haben das den Mädchen quasi ins Glas gegeben und das hat gewirkt wie heute die K.O.-Tropfen. Die sind dann willfährig geworden. Man hat es den Pferden, hat man die Blätter in den Mastdarm geschoben, die sind dann ganz wild geworden. Das war in der Hexensalbe dabei, in der Pappelsalbe, im Narkoseschwamm. Das sind so Praxen, die kann man sich auch nicht vorstellen heute, wenn man früher Operation gehabt hat. Was hat man getan? Da hat es dieses Bamberger Narkotikum gegeben. Das war ein Badeschwamm, den hat man getrocknet. Da ist früher also nur Pilsenkraut, Mohn und so dazukommen, später dann im Stechapfel, wie er eingeführt war. Und wenn eine Operation war, hat man den Schwamm wieder befeuchtet und hat ihn quasi den Patienten in die Nasenlöcher gesteckt. Mit Glück hat er nichts gespürt, mit Pech ist er daran verstorben. Und bei der Pappelsalbe, das war das gängige Aspirin seinerzeit, da war immer Pilsenkraut, Knabenkraut, alles Mögliche, später dann auch Stechapfel dabei. Wie gesagt, ist eine ganz faszinierende Pflanze und hat natürlich schon so berauschende Wirkung, also Wahnvorstellungen, Hitzeschübe, Durst.
Sieht so schön aus, ne? Ja, es scheint auch noch die Sonne drauf.
So ewig schade, dass sie nicht aufgeblüht ist. Man würde am liebsten zureden, du doch noch.
Aber wie stark sind denn die Pflanzengifte? Sie sagen also hier der Eisenhut oder auch hier die Eibe, die haben ja das Zeug zum Massenmörder. Ist eine Pflanze vom Niveau her so giftig wie eine Giftspinne oder Giftschlange oder kann man das vergleichen?
Naja, ich würde sagen, Pflanzen sind, wenn sie giftig sind, also Eisenhut ist sicher giftiger, glaube ich, wie die Giftspinne und die Giftschlange. Es gibt aber wenig, die immer hundertprozentig sind. Das ist der Eisenhut, das ist der Schierling, das ist der Stechapfel. Viele Pflanzen verlieren halt in Höhenlage das Gift, einige, wenn sie antrocknen. Eiben sind vor allem im Winter, die männlichen Pflanzen, die Nadeln sehr giftig. Also es ist sehr unterschiedlich. Man sagt, Pfaffenhütchen verlieren das Gift nach dem ersten Frost. Es hängt davon ab, wo sie stehen, wie die Gartenerde ist, wie die Konstitution ist.
Mit welcher Pflanze haben Sie denn als erstes gemordet? Literarisch.
Ja, ich nur literarisch, ja. Ich glaube, die Schneerose war die erste.
Christrose,
ja,
Helleborus.
Weil ich finde, das ist so ein Widerspruch. Also gerade die Jungbrunnenpflanze, die im Winter blüht, die alle haben. Und ich war wirklich erstaunt, dass ich seinerzeit dann erstmals erfahren habe, dass die eigentlich tödlich ist. Also so die erste Chemiewaffe war 600 vor Christus schon die Brunnen vergiftet mit der Wurzel. Und es gibt, habe ich jetzt erst gelesen, also ich lese oft eben wahnsinnig gern so Bücher aus dem 17., 18., 19. Jahrhundert. Es gibt eine alte Volksweisheit, ich muss gestehen, ich habe sie nicht gekannt, aber dass Kröten unter Schneerosenblättern Schutz suchen und dadurch das Gift der Schneerose aufnehmen. Also wenn man Kröten sucht, dann muss man immer bei Schneerosen schauen. Und tatsächlich haben Wissenschaftler längst festgestellt, dass die chemische Struktur von Krötengift und von Schneerosengift, also von Helleborin, quasi ident ist. Ich meine, sowas finde ich dann faszinierend. Weil man sagt eben das alte Aberglaube und dann irgendwann sagt die Wissenschaft, na doch, es stimmt.
Und wen haben Sie da umgebracht?
Das war ein ehemaliger Nazi-Kollaborateur. Ich glaube, der hat es verdient. Also üblicherweise bemühe ich mich auch in meinen Krimis, dass die Leute das wenigstens ein wenig verdient haben.
Das ist mir eingefallen, als ich Ihre Krimis gelesen habe. Das ist ein toller Spruch, der heißt, es gibt Menschen, die hinterlassen eine Lücke, die sie vollkommen ersetzt. Und das, Ja. Und das habe ich oft bei ihren Figuren, die sterben müssen leider. Aber die sind auch wirklich, da braucht man keine Angst haben, dass ein Sympathieträger stirbt. Das sind oft irgendwelche fiesen,
ja, stimmt,
unguten Leute.
Das ist tatsächlich, das ist, glaube ich, ein Manko ein bisschen für einen Krimi-Autor. Aber sympathische Menschen, ich tue mir schwer, die umzubringen. Ich habe immer das Gefühl, ich muss so ausgleichende Gerechtigkeit üben. Es sind politisch Irrgeleitete, es sind Vergewaltiger, es sind Betrüger, es sind Tierquäler. Aber so die nette Hausfrau von nebenan, die ihren Garten pflegt und auf die Bienen schaut, ich wüsste nicht, warum ich sie jetzt umbringen sollte.
Das sind oft die Täterinnen, das sind ja oft ganz nette, freundliche, auch Seniorenstiftbewohnerinnen, die dann nicht klarkommen mit der neuen Mitbewohnerin oder so. Das sind oft Leute, die eigentlich nur aus Verzweiflung morden. Ja.
Es ist, wie sagt man, aktive Sterbehilfe, könnte man das vielleicht einreihen, also mit viel gesetzlicher Elastizität.
Und wie immer sieht man die aktive Sterbehilfe den Pflanzen nicht an. Auch nicht bei dem Kraut, über das sich Claudia Blasel jetzt beugt. Dünne Stängel, aus denen blassgrüne Blätter sprießen.
Das ist übrigens ein kleines Salomonsiegel, die finde ich auch hübsch.
Das kleine, zarte, grüne Pflänzlein.
Das kleine, ja. Die hat man früher sogar verwendet, wenn also der Mann die Frau misshandelt hat und sie hat ein blaues Auge bekommen, als Gesichtsmaske auflegen. Einerseits, andererseits ist die Wurzel in Zuckerguss in den Apotheken früher verkauft worden, weil die weckt zu ehelichen Reizen.
Also da sieht man auch immer wieder, dass es eine Gratwanderung ist, dass die Pflanze heilen oder auch das Gegenteil.
Also meine Grippetropfen zum Beispiel, die sind eisenhuthältig. Ich muss sagen, die funktionieren super.
Machen Sie die selber?
Nein, die sind schon von der Apotheke.
Wie viel probieren Sie denn sowieso aus? Also wenn Sie sich Figuren ausdenken und dann die Mordart, gehen Sie dann auch hin in den Garten, zupfen da mal was ab und probieren aus, wie mache ich dann Pulver draus oder wie gehen Sie davor?
Würde man annehmen, nein, also ich zupfe absolut nirgends. Im Gegenteil, ich bin viel vorsichtiger geworden, seit die Sachen da so herumwandern. Es ist insofern spannend, also ich habe auf Facebook eine eigene Seite für Giftpflanzen, Giftmorde, die heißt Criminal Gardening. Das sind über 1500 Leute, also kann man öffentlich anschauen. Ich bekomme die Berichte. Es ist unglaublich, wie viele Menschen das wirklich probieren. Also zum Beispiel genau wissen, dass die Eibenfrucht, die Fruchtkapsel quasi, dass der Richtung Samen, Richtung Tödlichen etwas bitter schmeckt. Man trifft immer Leute, die bloß in die Kthulienhecken geschnitten haben. Also es ist erstaunlich, wie viel da eben im Normalleben schon passiert. Ich persönlich habe mich einmal unwissentlich vergiftet mit Holunder, das hat mir genügt.
Wie haben Sie das gemacht?
Ganz einfach, ich liebe schwarzen Holundersaft. Ich habe geglaubt, meine Mutter hat ihn schon gut gekocht, meine Mutter hat geglaubt, ich habe ihn schon gut gekocht. In Wahrheit war er nicht gut gekocht. Also ich kann Ihnen sagen, 1200 Seiten Buch, 3 Tage Dauerbesatz am Klo, unglaubliche Bauchkrämpfe. Also eben, roher Holunder ist giftig. Gekochter Holunder ist das Heilmittel schlechthin bei Grippe.
Also das eine ist, dass man so eine Schwarmintelligenz hat bei den kriminalen Pflanzen. Aber Sie fahren ja auch zu Experten, die sich damit auskennen. Was trifft man denn da für Leute? Was sind das für Typen?
Ich kann einen beschreiben, da habe ich auch gedacht, dass ich hätte nicht erfinden können, weil ich glaube, keiner hätte es mir geglaubt. Ich habe einmal eine Lesung gehalten in der Obersteiermark. Und dann hat mich ein Mann, ein älterer, sehr beeindruckt, weil der wirklich über Dosierungen, über Nebenwirkungen 10-mal besser Bescheid wusste als ich, wahrscheinlich als jeder Arzt, weil natürlich ein Arzt kann ja auch nicht genau die Symptomatik sagen. Er weiß es ja nur von den eingelieferten Patienten, aber ich meine, es macht ja eben keiner Selbstversuche. Naja, und der hat es so genau gewusst, also wie man sich fühlt, dass in der linken Hand ein Kältegefühl ist, dass man das Gefühl hat, man hat eine metallische Klammer um den Brustkorb und. Und es hat sich herausgestellt, dass der sein ganzes Leben lang Giftsubstanzen an sich selbst testet. Also nicht nur Pflanzen, sondern auch Pilze. Er hat mir ganz stolz erklärt, er war schon 28 Mal im Krankenhaus deswegen. Er hat einen Freund, der das quasi mit beobachtet und im Notfall natürlich die Rettung ruft, ansonsten protokolliert. Der hat Knollenblätterpilze gekostet, der hat Eisenhut versucht als Salbe, als homöopathische Tropfen, als Tinktur, in Blattform, in Samenform, in getrockneter Form. Er ist Pensionist, er hat über 900 toxische Substanzen zu Hause. Also das sind die Leute, wo man sagt, ich glaube es nicht, aber es ist unfassbar. Der zum Teil zum natürlich auch schon immun ist. Also er ist überzeugt, er wird ewig leben. Dadurch, dass natürlich alle Gifte, wenn man sich daran gewöhnt, das Immunsystem irgendwann stärken.
Aber ist der Biologe Wissenschaftler oder macht er das ganz privat?
Nein, das ist ein Lokführer, ist ein pensionierter Lokführer.
Gäbe es irgendwas, was ihm nicht in den Garten kommt?
Ja, doch, es gibt einige, die nicht in den Garten kommen, weil wir eben Streuobstwiese haben. Neben, das sind alles Futterwiesen, also die werden dann an die Pferde und die Kühe verfüttert. Das ist rein Bio, also mit Blumen, Heublumen, Herbstzeitlosen. Das wäre mir zu gefährlich. Die verbreiten sich, die zweite Maat kommt erst auf den Wiesen und dann würde man die Herbstzeitlosen mitmähen. Das ist also auch für Tiere tödlich, deswegen nein. Aus demselben Grund habe ich kein Jakobskreuzkraut. Das würde nie wieder loswerden auf der Wiese.
Da sieht man ja heute wieder viel rumstehen mit den
eben,
kleinen
ja,
gelben Blättern.
Das ist ganz genauso wie Ambrosia, die verbreiten sich. Im Handumdrehen, ich meine, es sterben die Menschen dran. Also es gibt Leute, die haben sie mit Jakobskreuzkraut Tee gebraut oder ähnliches. Ist natürlich gut für Leberkrebs. Ich sage, also das sind Pflanzen eben mit dieser Selbstverbreitung, wo ich sage, im Interesse der Tiere, nein, das habe ich nicht.
Jetzt sind Sie Österreicherin. Meinen Sie, das ist Zufall oder ist da wirklich auch so ein bisschen der Hang zum schwarzen Humor, dass Sie so gerne mit Pflanzen morden, was das Zeug hält?
Ja, es ist sicher schwarzer Humor, aber ich finde, es ist Naturverbundenheit auch. Es ist ja wirklich erstaunlich. Eben wie gesagt, alles was grün ist, ist modern. Die grüne Küche, Survival Camps, eine Kräuterpädagogik. Man sagt, naja, was viel hilft, ich meine, das war Bilsenkraut unverzichtbar fürs Bamberger Narkotikum oder für die berüchtigte Pappelsalbe, wo es das Rezept ja bis 1938 gegeben hat. Also Mohnstechapfel, Bilsenkraut, ich glaube Fenchel war dabei. Das hat man sich an die Schläfen geschmiert und das war wie Aspirin. Natürlich, was viel hilft, schadet viel oder umgekehrt. Und ich finde die Schadseiten toll. Ich finde es auch toll, wenn man jemanden umbringt, man muss sich nicht die Hände schmutzig machen. Es ist biologisch, es ist rückstandslos. Es ist überall zu bekommen, im Gartenbeet. Man muss nicht weit gehen.
Kann das sein, dass eine Leiche, die so vergiftet worden ist, selber schlecht zu entsorgen ist?
Ich glaube schon, ja. Also wie gesagt... Ich habe es jetzt nicht probiert, ihr müsst Hyänen haben oder Hunde und eine frei herumliegende Leiche. Nur ich denke mir eben, nachdem zum Beispiel von vielen Pflanzen das Gift weitergegeben wird über Honig, über Ziegenmilch, weil die Tiere das Gift anreichern, aber selbst zum Beispiel nicht vergiftet werden. Also Eibe ist der Klassiker. Hirsche und Rehe können relativ unbeschadet Eiben fressen. Pferde würden sofort sterben. Wenn ich dann das Reh schieße, habe ich auch ein Eibenproblem. Also als Kannibale muss man sicher auch aufpassen.
Gibt es denn noch irgendein Kraut, mit dem Sie gerne noch morden möchten, was noch auf Ihrer Liste steht?
Ja, also mein Traum ist, wie gesagt, ich habe inzwischen die Samen aufgetrieben, das ist die Alraune natürlich. Ich meine die Königsklasse, die muss erst im Kühlschrank, wird sie dann keimen und dann wird sie an 17 verschiedenen Stellen, wahrscheinlich mit Schutzgitter, eingepflanzt. Also ich denke, die Alraune doch, mit der würde ich gern morden. Und wenn ich mich selbst umbringen wollte, dann mit Safran. Das ist aber teuer, ja. Also 10 Gramm Safran. Ich finde, das ist die tollste Art zu sterben. Die haben früher, die Römer bei den Orgien, haben immer Safran gehabt, die frisch Vermählten. Die haben Safranpulver aufs Bettzeug bekommen. Es ist erotisierend, hochgradig erotisierend. Es erzeugt Wahnvorstellungen, sehr angenehme, es erzeugt Glücksgefühle und man stirbt unter Lachkrämpfen.
So als Idee hoffentlich nur.
So als Idee, ja.
Legen sich Ihre Freunde mit Ihnen an? Trauen die sich, sich mit Ihnen zu streiten?
Nein, aber ich muss sagen, wenn ich manchmal so wirklich Gemüsekost habe, schauen, so fragen schon 3-4 Mal, ob ich das sicher vom Richtigen gerupft habe. Also ich würde sagen, Schokolade geht besser als Gemüsesuppe.
Garantiert. Ungefährlich beim ortsmäßigen Vergnügen sind die Geschichten von Claudia Blasel. Sie sind genau wie das Sachbuch 111 tödliche Pflanzen bei Emons erschienen. Informationen finden Sie samt Bildern auf unserer Seite auf gartenradio.fm und im Frühjahr erscheinen dann die nächsten Pflanzenmorde unter dem Titel Noch mehr böse Blumen.
Es wird wieder böse Nachbarn treffen, vielleicht ein paar Klostergärten, Missbrauchsfälle in der Klosterkultur, Frauen-Männer-Problematik.
Und über die Frauen-Frauen-Problematik von Sieglinde und Wanda wollen wir nicht zu viel verraten. Nur das Happy End ist garantiert.
Es war bereits früher Morgen, als Ruhe im Apartment Nummer 6 einkehrte. Auch Sieglinde war todmüde. Doch bevor sie zu Bett ging, strich sie dem Alpenveilchen noch zärtlich über seine samtigen Blätter, hauchte ein Danke und stellte es liebevoll zurück aufs Fensterbrett.
Und ich hauche jetzt auch liebevoll ein Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni und diesmal muss es sein, bleiben Sie gesund.
Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Nebelkrähe. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie...
Ja, nachdem wir dieses Mal literarisch jedenfalls ein paar Leichen unter die Erde gebracht haben, passt es ganz gut, dass es in der nächsten Folge um Bodendecker geht. Zugegeben, der Name Bodendecker klingt wenig sinnlich, mehr nach Heimwerkermarkt, nach dem Motto, wie kann ich meine Beete optisch abdichten? Dabei kann man mit geschickter Kombination ganz zauberhafte Gartenbilder mit ihnen gestalten, sogar im Schatten, unter Baumkronen, in den vergessenen Ecken. Und der Winter wird mit ihnen auch grün. In der nächsten Folge geht es also um Bodendecker, alles andere als spießig.